Willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Das ist ein gemeinsames Projekt vom Fraunhofer IML und der TU Dortmund, gefördert durch die Europäische Union. Wir wollen heute eine der grundlegendsten Fragen klären, die uns immer wieder erreicht. Wie ist so eine Blockchain eigentlich aufgebaut?
Du hast die Schlagworte sicher schon gehört. Blöcke, Ketten, Dezentralisierung. Heute nehmen wir diese Teile mal auseinander und schauen uns an, wie sie wirklich zusammenpassen, um etwas völlig Neues zu schaffen. Nämlich ein System, das Vertrauen erzeugt, ganz ohne eine zentrale Instanz wie eine Bank.
Genau. Und das ist eigentlich die Kernfrage, die uns heute leiten wird. Wie baut man Vertrauen, wenn es keinen Chef gibt, dem man vertrauen kann? Wenn es keine zentrale Autorität gibt, die sagt, ja, das ist die Wahrheit? Die Antwort ist eine brillante Mischung aus cleverer Architektur und, ja, harter Mathematik. Wir werden das für dich schrittweise aufbauen. Vom einzelnen Datencontainer, dem Block, über die fälschungssichere Kette bis hin zum globalen Netzwerk, das alles am Laufen hält und sich selbst kontrolliert.
Absolut.
Also die meisten denken ja bei Blockchain sofort an Bitcoin.
Klar, aber die Kernidee dahinter ist ja viel, viel größer. Es geht doch darum, Vertrauen zu schaffen, ohne dass man, sagen wir, einer Bank oder einem Staat vertrauen muss.
Exakt. Du ersetzt im Grunde institutionelles Vertrauen durch mathematische Gewissheit. Und was ich daran so faszinierend finde, ist, die Sicherheit ist hier kein aufgesetztes Feature. Sie ist in die Architektur selbst eingewoben.
Jeder Teil sichert den anderen.
Genau. Jeder Baustein sichert den vorherigen ab. Und deshalb fangen wir auch beim allerkleinsten Baustein an, der Transaktion.
Alles klar. Also eine Transaktion, das kann jetzt eine Geldüberweisung sein, klar, aber eben auch ein digitaler Vertrag, ein Eigentumsnachweis, im Grunde jede Art von Information.
Richtig.
Aber die erste Frage ist ja immer, wie stelle ich sicher, dass diese Transaktion wirklich von dir kommt und nicht von jemandem, der sich nur als du ausgibt?
Dafür gibt's ein geniales kryptografisches Werkzeug. Die asymmetrische Verschlüsselung oder eben Public-Key-Kryptographie.
Okay.
Stell dir einfach vor, du hast zwei Schlüssel, die mathematisch zusammengehören. Einer ist dein öffentlicher Schlüssel. Der ist wie deine IBAN oder deine E-Mail-Adresse.
Den kann ich jedem geben.
Genau, den gibst du jedem, der dir was schicken will. Und dann hast du den zweiten Schlüssel, den privaten.
Und der ist top secret, wie meine PIN.
Absolut, den kennt nur du. Und mit diesem privaten Schlüssel, da unterschreibst du eine Transaktion digital.
Ah.
Das ist ein kryptografischer Beweis, der nur mit deinem privaten Schlüssel geht, aber den jeder mit deinem öffentlichen Schlüssel überprüfen kann. So beweist du, wer du bist, ohne dein Geheimnis preiszugeben. Das ist schon mal der erste Sicherheitsanker.
Und hier kommt der zweite, vielleicht sogar wichtigste Trick, das Hashing. Was genau ist Hashing und warum ist es so sicher?
Stell dir Hashing am besten wie eine Art, naja, magischen Fleischwolf für Daten vor. Du kannst alles Mögliche oben reinwerfen, einen einzigen Buchstaben, ein Foto, die gesamte Wikipedia.
Egal was.
Egal was. Und unten kommt immer ein Ergebnis fester Länge raus. Zum Beispiel eine 64-stellige Zeichenkette aus Buchstaben und Zahlen. Das ist der Hash. Und dieser Prozess hat drei Eigenschaften, die ihn für die Blockchain so unverzichtbar machen.
Okay, Eigenschaft Nummer 1.
Es ist eine Einwegfunktion. Das ist der wichtigste Punkt. Du kannst aus dem Ergebnis, also dem Hash, niemals auf die ursprünglichen Daten zurückrechnen. Wenn ich dir sage, der Hash ist 5E88 und so weiter, hast du keine Chance herauszufinden, ob ich das Wort Hallo oder den kompletten Text von Krieg und Frieden da reingeworfen habe.
Moment, da muss ich einhaken. Nur in eine Richtung, klar. Aber könnte man das nicht mit purer Rechenpower knacken? Ich meine, man könnte doch einfach alle möglichen Wörter und Sätze durchprobieren, sie hashen und die Ergebnisse in einer riesigen Tabelle speichern, eine sogenannte Rainbow Table. Wäre das nicht eine Gefahr?
Absolut berechtigter Punkt. Bei einfachen Dingen wie einzelnen Passwörtern ist das tatsächlich eine reale Bedrohung.
Aha.
Genau, deshalb verwendet man da zusätzlich ein sogenanntes SALT, also eine zufällige Zeichenfolge, die vor dem Hashing angehängt wird, um jede Eingabe einzigartig zu machen. Bei der Blockchain ist aber die schiere Datenmenge der Schutz. Du müsstest nicht nur ein Wort erraten, sondern den gesamten Inhalt eines Blocks, also hunderte Transaktionen, Metadaten, Zeitstempel, den Hash des vorherigen Blocks.
Okay, die Kombination aus allem.
Genau. Die Anzahl der möglichen Kombinationen ist so astronomisch groß, dass es selbst mit allen Computern der Welt Milliarden von Jahren dauern würde. Es ist rechnerisch unmöglich.
Okay, das ist überzeugend. Die Komplexität schützt. Was ist die zweite Eigenschaft?
Das Ding ist absolut zuverlässig und deterministisch. Das heißt, wenn du Hallo reingibst, kommt immer derselbe Hash raus. Jedes einzelne Mal, ohne Ausnahme. Gibst du aber Hallo mit einem kleinen H ein,
kommt was komplett anderes raus.
Etwas komplett anderes. Gleiche Eingabe, immer gleiches Ergebnis. Das macht das System berechenbar und vor allem nachprüfbar.
Und die dritte Eigenschaft ist dann wahrscheinlich die, die Manipulation so gut wie unmöglich macht.
Genau. Man nennt das den Lawineneffekt. Änderst du an der Eingabe nur ein einziges winziges Bit, ein Komma, einen Buchstaben, völlig egal was, kommt am Ende ein komplett anderer Hash raus, der mit dem ursprünglichen nichts mehr zu tun hat.
Wow.
Und diese extreme Empfindlichkeit auf kleinste Änderungen macht sofort sichtbar, wenn auch nur versucht wird, etwas zu fälschen. Der digitale Fingerabdruck passt plötzlich überhaupt nicht mehr. Fassen wir zusammen. Es ist eine Einbahnstraße, sie ist absolut zuverlässig und sie reagiert extrem sensibel auf die kleinste Veränderung.
Okay, also wir haben jetzt diese kugelsicheren Informationspakete.
Die Transaktion.
Digital unterschrieben und gehasht. Aber das sind ja erstmal nur lose Zettel. Wie wird daraus jetzt dieses fälschungssichere Kassenbuch?
Und genau da kommt der Block ins Spiel. Stell dir einen Block einfach wie eine Seite in diesem Kassenbuch vor. Das Netzwerk sammelt also eine ganze Reihe von diesen geprüften Transaktionen.
Und bündelt die?
Genau, in einem Block.
Aber so ein Block ist ja mehr als nur eine Liste, oder? Der hat ja eine eigene Struktur.
Richtig. Der besteht im Grunde aus zwei Teilen. Einmal der Block Buddy, das ist einfach die Liste mit den Transaktionen. Und dann, und der ist viel wichtiger, der Block Header.
Das Inhaltsverzeichnis sozusagen.
Inhaltsverzeichnis und Sicherheitsstempel in einem, ja?
Okay. Und in diesem Header, was ist da der wichtigste Teil für die Sicherheit?
Es sind mehrere. Aber für die Verkettung, für die Chain, ist ein Element absolut entscheidend. Der Previous Block Hash.
Der Hash des vorherigen Blocks.
Exakt. Der digitale Fingerabdruck des gesamten Blocks, der davor kam. Das ist der Klebstoff, der alles zusammenhält.
Okay, das ist also das Kettenglied. Aber bevor wir da tiefer reingehen, da liest man immer von dieser Merkle Root. Das klingt ja furchtbar kompliziert.
Ist es aber gar nicht. Es ist nur extrem clever. Statt jetzt den Hash von allen 1000 Transaktionen auf einmal zu berechnen, machst du das paarweise.
Okay.
Du hashst Transaktion A und B, dann C und D. Dann nimmst du die beiden Hashes, die da rauskommen, und hashst die wieder zusammen. Und das machst du immer weiter, bis am Ende nur noch ein einziger Hash übrig bleibt.
Und das ist die Merkle Root.
Genau.
Und was bringt das?
Eine immense Effizienz. Wenn du später mal prüfen willst, ob eine einzige Transaktion manipuliert wurde, musst du nicht den ganzen Block neu durchrechnen. Du brauchst nur den kleinen Pfad an Hashes, der zu dieser einen Transaktion führt, und kannst sofort sehen, ob die Wurzel, die Merkle Root, noch stimmt.
Eine geniale Abkürzung.
Absolut. Du besiegelst die Integrität von tausenden Daten mit einem einzigen Wert.
Okay, und jetzt, glaube ich, kommen wir zu dem Punkt, wo bei mir damals der Groschen gefallen ist, dieser Previous Block Hash im Header. Der klingt so unscheinbar, ist aber im Grunde das entscheidende kryptografische Schloss.
Das ist eine perfekte Analogie, ja. Der Header von, sagen wir, Block Nummer 101 enthält den kompletten Hash von Block Nummer 100.
Und damit sind die beiden verbunden.
Untrennbar. Und in der richtigen Reihenfolge. Block 102 enthält dann den Hash von Block 101 und so weiter. Es entsteht eine Kette, bei der jedes Glied das vorherige kryptografisch versiegelt.
Und das schafft diese berühmte Unveränderlichkeit.
Genau.
Lass uns das mal durchspielen. Ich bin ein Angreifer. Ich will eine Transaktion in Block 100 manipulieren.
Okay, sobald du auch nur ein Bit in Block 100 änderst, was passiert?
Sein ganzer Hashwert ändert sich, wegen des Lawineneffekts.
Richtig. Und dadurch stimmt der Previous Block Hash, der ja in Block 101 gespeichert ist, nicht mehr mit dem neuen Hash von Block 100 überein.
Die Kette ist gebrochen.
Sichtbar gebrochen. Jeder im Netzwerk würde sofort sehen, hier stimmt was nicht.
Moment, aber wenn ich schlau bin und ich ändere den Hash von Block 100, dann passe ich doch einfach den Header von 101 an. Und dann den von 102 und so weiter. Das ist doch nur Rechenarbeit, oder?
Theoretisch ja. Aber praktisch ist das der Kern des Problems für dich als Angreifer. Du kämpfst ja nicht gegen einen statischen Datensatz.
Stimmt.
Du kämpfst gegen die Zeit. Und gegen die geballte Rechenleistung von tausenden anderen im Netzwerk, die in genau diesem Moment schon dabei sind, die nächsten Blöcke 103, 104, 105 zu finden. Du müsstest nicht nur die gesamte Vergangenheit neu berechnen, sondern auch die Gegenwart einholen und die Zukunft schneller schreiben als alle anderen zusammen.
Ein Wettlauf, den man unmöglich gewinnen kann. Okay, das ist der Kern der Sicherheit. Aber wo liegt diese Kette denn physisch?
Eben, genau das ist der Punkt. Nirgendwo und überall. Sie liegt nicht auf einem zentralen Server bei einer Bank oder bei Amazon.
Sondern?
Sie wird von einem dezentralen Peer-to-Peer-Netzwerk verwaltet. Tausende von Computern, die Nodes.
Und viele dieser Nodes, die Full Nodes, speichern eine komplette Kopie der gesamten Blockchain.
Genau. Das heißt, es gibt tausende identische Kopien dieses Kassenbuchs, die sich ständig miteinander abgleichen.
Das macht es so widerstandsfähig.
Absolut. Es gibt keinen Single Point of Failure. Wenn ein Computer ausfällt oder eine ganze Stadt vom Netz geht, dem Netzwerk ist das egal. Solange andere Nodes laufen, existiert die Blockchain weiter. Diese Nodes sind die Wächter. Sie prüfen jede Transaktion und jeden Block, bevor sie die Info weitergeben.
Das führt aber zur Grätschenfrage. Wenn es tausende Wächter gibt, aber keinen Chef, der das letzte Wort hat, wie einigt man sich dann? Wer darf den nächsten Block dranhängen, wenn vielleicht mehrere gleichzeitig eine Lösung finden?
Dafür braucht man einen Konsensmechanismus. Das sind quasi die Spielregeln, nach denen sich das Netzwerk auf eine einzige, wahre Version der Geschichte einigt. Und hier kommen wir zum ersten großen Glaubenskrieg in der Kryptowelt. Proof of Work gegen Proof of Stake.
Fangen wir mit dem Original an. Proof of Work, POW. Das ist im Grunde ein brutaler Rechenwettbewerb, oder?
Ja, brutal trifft es gut. Spezielle Nodes, die Miner, lassen ihre Computer ein extrem schweres, aber an sich sinnloses Rätsel lösen. Sie verändern im Blockheader eine kleine Zufallszahl, die Nonce, milliardenfach pro Sekunde.
Und hashen jedes Mal aufs Neue.
Genau, bis sie durch reinen Zufall einen Hash finden, der unter einem bestimmten Schwellenwert liegt, den das Netzwerk vorgibt.
Der immense Energieaufwand ist der Beweis der Proof of Work.
Und dieser Prozess sichert das Netzwerk durch pure Physik. Energie kannst du nicht fälschen. Um das Netzwerk anzugreifen, bräuchtest du mehr als die Hälfte der gesamten Rechenleistung, eine 55%-Attacke. Das ist bei Bitcoin so teuer, dass es quasi unmöglich ist.
Aber der Preis dafür ist eben dieser gigantische Energieverbrauch.
Genau, das ist die große Kritik, die zur Entwicklung der Alternative geführt hat. Proof of Stake, POS, was zum Beispiel Ethereum jetzt nutzt.
Wie funktioniert das?
Hier wird der energieintensive Wettbewerb abgeschafft. Stattdessen hinterlegen Teilnehmer, die Validatoren, einen Teil ihrer eigenen Kryptowährung als Sicherheit, den Stake.
Man sichert das Netzwerk also nicht mit Energie, sondern mit Kapital.
Exakt. Es ist kein Wettlauf mehr, sondern eher eine Lotterie. Je mehr du hinterlegst, desto höher ist deine Chance, ausgewählt zu werden, um den nächsten Block vorzuschlagen.
Und was hält einen Validator vom Betrügen ab?
Der geniale Kniff ist: Wenn du versuchst zu betrügen, wird dein hinterlegter Stake als Strafe verbrannt. Das nennt man Slashing. Du riskierst dein eigenes Geld. Und dieser finanzielle Anreiz, ehrlich zu sein, ersetzt den Energieaufwand von Proof of Work.
Damit verschiebt sich die ganze Philosophie von Vertrauen in Rechenleistung zu Vertrauen in Kapital.
Richtig. Die einen sagen, es ist grün und effizient. Die Kritiker fragen, schaffen wir damit nicht am Ende doch wieder ein System, wo die Reichen die Regeln machen, weil sie das meiste Kapital haben? Das ist eine Debatte, die noch lange nicht vorbei ist. Und was man auch verstehen muss, Blockchain ist nicht gleich Blockchain. Je nachdem, was man machen will, gibt es ganz unterschiedliche Architekturen.
Du meinst den Unterschied zwischen öffentlichen und privaten Blockchains? Bitcoin, Ethereum, das sind die Paradebeispiele für öffentliche, also permissionless Blockchains.
Genau. Da kann jeder mitmachen, den Code einsehen, einen Node betreiben, komplett offen und transparent. Das ist die radikalste Form der Dezentralisierung. Der Nachteil ist halt oft die Geschwindigkeit.
Und am anderen Ende des Spektrums stehen dann private, permissioned Blockchains. Aber warum sollte eine Firma sowas wollen? Das ist ja fast wieder eine zentralisierte Datenbank, weil Unternehmen oft genau das brauchen. Kontrolle. Bei einer privaten Blockchain, sagen wir für eine Lieferkette, kann nur ein verifizierter Kreis an Partnern teilnehmen. Man opfert Dezentralisierung für Geschwindigkeit und vor allem für Datenschutz. Nicht jeder Logistikschritt muss ja für die ganze Welt einsehbar sein.
Macht Sinn. Und dann gibt es noch den Mittelweg.
Die Konsortium-Blockchains. Hier schließt sich eine Gruppe von Organisationen zusammen, zum Beispiel mehrere Banken, und betreibt gemeinsam eine Blockchain. Die Kontrolle ist geteilt, aber nicht komplett öffentlich. Ein Kompromiss, der versucht, die Vorteile beider Welten zu vereinen.
Fassen wir das also nochmal ganz kurz zusammen. Wir starten mit Transaktionen, die durch Kryptographie signiert und authentifiziert werden.
Diese Transaktionen werden in Blöcken gesammelt. Die Integrität aller Transaktionen im Block wird durch einen einzigen Hash, die Merkle Root, gesichert.
Jeder Block wird durch den Hash seines Vorgängers angekettet. Das schafft diese manipulationssichere Kette.
Diese Kette liegt nicht zentral, sondern ist auf Tausenden von Computern verteilt, was sie extrem robust macht.
Und damit sich dieses Netzwerk ohne Chef einigt, nutzt es einen Konsensmechanismus, sei es Proof of Work oder Proof of Stake.
Und das ist im Grunde die ganze Architektur. Wenn du das verstanden hast, verstehst du, wie ein System Vertrauen durch Mathematik und Spieltheorie erzeugen kann, statt durch eine zentrale Autorität.
Und zum Schluss vielleicht noch ein Gedanke, der das Ganze auf eine neue Ebene hebt. Wir haben jetzt die ganze Zeit die Unveränderlichkeit als das Allerheiligste gefeiert.
Mhm.
Aber in unserer realen Welt ist das ja auch ein riesiges Problem.
Absolut. Denk nur an die Datenschutzgrundverordnung in Europa, an das Recht auf Vergessenwerden. Du hast das Recht, dass deine Daten gelöscht werden. In einer klassischen Blockchain ist das per Design unmöglich.
Ein fundamentales Dilemma.
Entweder absolute, unveränderliche Wahrheit oder die Einhaltung von Gesetzen.
Und jetzt?
Deshalb wird bereits intensiv an sogenannten Reductible Blockchains geforscht, also an redigierbaren Blockchains. Mit ganz cleveren Tricks wie Chameleon Hashes wäre es da möglich, dass eine kontrollierte Instanz, zum Beispiel nach einem Gerichtsbeschluss, einen Datensatz ändert, ohne die ganze Kette zu brechen. Die Änderung wäre aber trotzdem transparent und nachvollziehbar.
Das wirft eine fast philosophische Frage auf, mit der wir dich mal allein lassen. Ist diese Anpassungsfähigkeit die notwendige Evolution, damit diese Technologie wirklich in unserer regulierten Welt ankommen kann? Oder ist es der ultimative Verrat an dieser Kernidee der absoluten, unzensierbaren Wahrheit, die das Ganze überhaupt erst so revolutionär gemacht hat? Wir hoffen, diese Analyse hat dir geholfen, das Fundament der Blockchain besser zu verstehen. Für weitere Informationen und Workshop-Termine schau gerne auf unserer Webseite www.doit.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.